Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 174. Ja, Milch und Zucker, heute nur ein schnell Espresso. Und auch da gilt Augen auf beim Espresso trinken. Ne? Wenn ihr zum Beispiel, habe ich gerade neulich erlebt, war nicht schön, zu viel Wasser bei der Zubereitung nehmt, wird der sauer. Alter Vater, ich habe da bei meinem Osteopathen eingekriegt, was ist das denn? Essigwasser, das war nicht schön. Und wenn ihr den Kollegen Espresso heiß trinken wolltet, auch nicht allzu lange warten. Ne? Also es gibt so eine alte Regel, wann so ein Espresso stirbt, wie man sagt. Das erkennt man mit dem Abbau der Crema. Also das ist so nach 30 Sekunden vorbei. Aber naja, das ist inzwischen nicht mehr so ganz. Ne? Das ist so die ganz ursprüngliche Lehre. Je mehr Crema, desto mehr Espresso. Aber das gilt jetzt nicht mehr so unbedingt. Crema selbst ist ja auch nicht der Geschmackshammer. Meine ungefähre Schätzung für einen optimalen Zeitpunkt Espresso trinken zwischen, kein Scherz, 10 Sekunden und 3 Minuten. Dann wird das Ding kalt und nach 10 Minuten verändert sich tatsächlich die chemische Zusammensetzung und der Espresso schmeckt ja nicht mehr so gut. Ne? Deshalb ist ein Cold Brew in der Herstellung auch was ganz anderes als einfach nur kalter Kaffee. Ja, der Jogwasher war ja mal Barista vor vielen Monaten an Bord des Walfangschiffes PQ. Jetzt würde ich sagen, oh Gott, jetzt spinnt er schon am Anfang. Nee, nee, ist nur ein bisschen um die Ecke gedacht. Die PQ ist das Schiff aus Moby Dick. Walfang, ne? Großer weißer Wal, Captain Ahab. Und wer hat das Buch gelesen? Wie heißt der Steuermann auf der PQ, also bei Moby Dick? Genau, Starbuck. Klingelt's jetzt? Wunderbar. Bildungsauftrag schon im Intro erledigt. Ich bin begeistert. Wenn ich rankommen würde, würde ich mich jetzt knutschen. Passt aber auch alles zur heutigen Kurzwäsche. Also der Bildungsauftrag im Intro, nicht das Knutschen. Denn das ist Dienstagnachmittag, kurz vor drei. Ich mache das alles jetzt schon, denn der eigentliche Waschsalon-Mittwoch ist morgen blockiert. Nämlich durch das Tampa Bay Bucks Team Special mit Carsten. Stundenlang, ich freue mich jetzt schon. Dabei tut mir jetzt schon alles weh, nachdem ich die letzten anderthalb Tage hier, was ist das, jetzt ist drei heute Morgen, ja doch, 12, 13 Stunden zusammengerechnet am Schreibtisch gesessen habe. Und die Tage davor, ja, da habe ich das immer so ein bisschen gesplittet, aber wie das so ist am Ende, die Ente und so. Naja, deshalb mein Plan für den Rest der Woche, wenn das morgen mit Carsten alles erledigt ist, stumpfes Dahinvegetieren vor dem Fernseher. Ab Donnerstag gibt es in Augusta, Georgia, wieder das Golf Masters. Ja, und das werde ich mir in aller Länge und Breite ansehen. Freitagabend nur vor dem obligatorischen Besuch bei den Griechen unterbrochen. Und ich werde mich um meine Leber kümmern. Ich werde bestimmt das ein oder andere Bier am Wochenende trinken. Egal. Jetzt also Kurzwäsche und ich werde die Kurzwäsche tatsächlich mal für ein Update nutzen. Dazu gehe ich schon wieder fremd, und zwar zu den Baseballern. Da hatte ich ja kürzlich, vor drei Wochen in einer Folge die Probleme der Baseball-Profis in Sachen Passform, Design und was es da sonst noch so alles nicht gibt, mit ihren neuen Uniformen behandelt, also mit ihren Game Day-Uniformen. Durchsichtige Hosen bei den Weißen, erinnert an das Turiner Leichentuch. Auch nach Ostern gibt es hier kirchlichen Bezug. Ich hatte in der Folge vor, wie gesagt, drei Wochen ja schon mal darauf spekuliert, dass es in der laufenden Saison sicher noch weiteren Ärger mit diesen neuen Uniformen geben wird. Allein schon, weil im Trainingslager so manches Team noch gar nicht ausreichende Stückzahlen der neuen Klamotte bekommen hatte und die deshalb noch gar nicht getragen hat. Also, werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Saison der Major League Baseball. Schwer zu übersehen ist da beispielsweise Andrew Gregory Chafin, Spitzname Big Country oder der Sheriff. Kollege ist 1,88 Meter groß, 105 Kilogramm schwer. Pitcher bei den derzeit Detroit Tigers. Der hat aber schon einige Stationen hinter sich. Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs, Oakland Athletics, Milwaukee Brewers, ist schon seit 11 Spielzeiten in der Major League und hat damit auch schon jede Menge Farbe, Stile und so weiter in Sachen Uniform getragen, gesehen, erfasst. Er hat die Nadelstreifen der Chicago Cubs getragen. im Kelly Green, der, tja, Oakland, Las Vegas, San Antonio, Sacramento, der Ace, man weiß es nicht, getragen. Derzeit bedecken seine imposanten, schulterlangen, gelockten Haaren, wie gesagt, das D der Detroit Tigers. Die Uniform in Weiß, in Grau, zeitloser Klassiker, das wusste schon Thomas Magnum. Allein bei den Diamondbacks in Arizona, die waren ja oder sind in Sachen Uniform ja immer ein bisschen wild unterwegs, da trug er schwarz, weiß, rot, gelb, grau, dunkelgrau, sogar Akzente von Schlangenhaut. Mhm. Arizona, Schlange und so, you get my drift. Er sagte, bei allem fühlte sich die Uniform dem Baseball auf seinem höchsten Level, nämlich in der Major League, würdig an. Da sagte er, Mensch, wenn du so ein Ding in der Hand hast, verdammt, sagt er, ja, du weißt, du bist in the Big Leagues. Ja, und dann guckt er sich sein neues Nike-Trikot an, im Clubhaus, im Lockerroom der Tigers, im City Field. Ja, sagt er, jetzt ist das eigentlich ein Trikot wie jedes andere, fühlt sich nicht besonders an. Er sagt nochmal auch das, was er eben sagte, wenn du es in die Hand nimmst, dann musst du doch eigentlich denken, hey, du hast es geschafft, das ist hier, das ist dein Hermelinumhang, du bist jetzt, gehörst jetzt zur Königsfamilie, so ungefähr. Ja, und du, nö. Er drückt sich zwar etwas sehr blumig aus, aber trifft damit doch etwas auf den Punkt, was viele an Spielern, an Fans so sehen, das ist nicht mehr mein Trikot. Er sagt dabei, das sind jetzt keine schlechten Trikots, aber es sind einfach keine Trikots für eine professionelle, für die höchstmögliche Baseballliga. Ja, ich habe das ja vor 3 Wochen in der Folge schon angesprochen. Die neuen Trikots wirken auf viele wie Fan-Trikots und wie relativ einfache Fan-Trikots. Und wie gesagt, nun hat der Saisonstart, wie befürchtet, noch mehr Designmängel bei den neuen Trikots zutage gefördert. Und ja, das Ganze wirkt ja wie so ein Versuch auf eine Frage, die sich niemand wirklich gestellt hat. Was wäre denn, wenn wir das am meisten sichtbare Element dieser Branche im Namen der Leistung verändern würden? Und dabei Design, Praxis und vor allem diejenigen, die das tragen wollen, weitestgehend unberücksichtigt lassen. Tja, man muss nicht lange grübeln. Wir haben die ersten Antworten bereits nach 11 Spielen von einer 162 Spiele währenden Regular Season. In der Vergangenheit konnte man die Namen und Nummern der Spieler auf dem Rücken der Trikots ganz deutlich erkennen. Macht ja auch Sinn. Wenn ich im Stadion sitze, wo ich im Fernseher sitze, möchte ich wissen, wer ist denn das? Ich kenne ja nicht alle Spieler oder Mann generell. Und wenn die Kollegen in den Schweiß kamen, ja, das hast du vielleicht mal beim Pitcher gesehen, so am Kragenausschnitt oder sowas, wenn dem die Suppe da nur wirklich runterlief. Aber für den Rest sah das immer alles akkurat aus. Also jetzt mal vom Sliden auf dem roten Sand abgesehen. Bei den von der Major League Baseball genehmigten und von Nike entworfenen und letztlich von Fanatics produzierten 2024er Trikots, ja, da ist es jetzt eher umgekehrt. Die Buchstaben auf dem Rücken sind kleiner, die Nummern sind kleiner, die grauen Trikots, die passen oft nicht zu den grauen Hosen. Ja, die lassen den Schweiß aber ganz schnell durchdringen und vor allem sichtbar machen. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Teller, die unter den Armen haben, sondern überall. Habe ich jetzt gerade im Spiel, heute Morgen habe ich mir die Highlights angeguckt, Phillies gegen Cardinals. Brandon Marsh, das ist ja auch ein beeindruckender Typ. Vom Äußerlichen. Sieht immer aus wie so ein junger Sisi-Toppler. Lange Haare, langer Bart, nur nicht in weiß, sondern in braun. Und 1,93, 95 Kilogramm, der fällt schon mal auf. Der war in dem Spiel nun ganz schnell von Schweiß geprägt. Ja, mit dem Floccati auf der Birne, da drauf nochmal den Cap. Kein Wunder, werdet ihr sagen, aber die haben gestern Abend gespielt. 8. April. Das ist um diese Jahreszeit in St. Louis, Missouri. Jetzt nicht unbedingt die größte Hitzeperiode. Also was soll denn da erst kommen, wenn die ein Daygame haben oder wenn die im Juni, Juli spielen? Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon oft da drüben. Da wird das dann aber mal richtig warm und vor allem die Luftfeuchtigkeit sagt, hallo, da bin ich wieder. Ganz hervorragend, aber auch letzte Woche, die Begegnung zwischen den Houston Astros und den New York Yankees im Minute Maid Park. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dem Namensgeber Minute Maid entsprechend in der Suppe gebadet haben. Minute Maid ist ein amerikanischer Hersteller von Erfrischungsgetränken wie Limonade, Orangensaft und so weiter. Die Bilder der Spieler von Aaron Judge, Carlos Rodon und anderen in ihren wirklich durchnässten Trikots, die machten jedenfalls die Runde in Social Media. Und auch in Kansas City, wo die Twins gegen die Royals bei Temperaturen um immerhin 15 Grad spielten, war der Schweiß schnell und vor allem deutlich zu sehen. In einer Erklärung an The Athletic bestätigte Nike, dass sie Rückmeldungen von Teams erhalten haben und verschiedene Optionen testen würden, um die feuchtigkeitsbedingten ästhetischen Farbunterschiede zu verringern. Das muss man sich jetzt mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Man testet ästhetische Farbunterschiede, Schweiß etc. Haben die sowas vorher nicht getestet? Oder nur in der Kältekammer, weil die Tester ihr, was weiß ich, Kinderpinguin kalt genießen wollten? Kannst du dir nicht ausdenken, wir reden hier vom Marktführer. Immerhin sind die Spieler mittlerweile eher zurückhaltend in ihren Äußerungen unterwegs. Der Twins-Pitcher Brock Stewart sagt zum Beispiel: Ja, es ist eine Verschlechterung in diesem Jahr. Das ist alles, was ich sagen kann. Es ist eine Verschlechterung. Ja, der hat auch im besagten Spiel bei den Royals, der sah aus, als wenn er den Bundesstaat Georgia auf seinem Trikot hätte. So sah der Schweißfleck aus. Und das war jetzt kein Patch, denn Stewart kommt aus Illinois. Und selbst sein Vater, der sich das Spiel im Fernsehen angeguckt hat, der hat angerufen und sagte: Jungs, warum tragt ihr eigentlich unterschiedliche Jerseys und Hosen? Das passt ja nicht so wirklich zueinander, ne? Die Twins waren das Besucherteam, also haben die in den grauen Uniformen gespielt. Wie gesagt, der Farbunterschied, das ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Problem. Aber der Schweiß, der verschlimmert das noch. Der intensiviert ja Farben. Und wenn die unterschiedlich sind, ja, gut, man sollte das jetzt nicht überdramatisieren. Das ist ein Unterschied, ein leichter Unterschied, aber es ist ein deutlich zu sehender Unterschied. Und Nike macht dem Problem entsprechend auf ganz dicke Hose. Wir haben das Problem isoliert, sagt Nike, und suchen nach einer Lösung, um es zu minimieren. Dabei ist nach wie vor unklar, ob eine Lösung für Schweiß und Farbabgleich innerhalb der laufenden Saison umgesetzt werden kann. Wir haben ja noch ungefähr 150 Spiele in der Regular Season, Postseason gar nicht erst von zu reden. Aber ich habe das neulich in der Folge angesprochen. Uniformproduktion haben ähnlich wie Sportarten ihre ganz eigene Saison. Die werden jetzt nicht das ganze Jahr produziert, aber wenn da einer mal möchte. Die Anforderungen zwischen den einzelnen Trikots, Baseball, Basketball, Football, Eishockey, die sind ja ganz unterschiedlich. Im Material, in der Herstellung, Maschinen müssen entsprechend umgerüstet werden, unterschiedliche Materialien beschafft werden und so weiter. Also, gefühlt ist jetzt im April Saison für Football-Trikots. Dann kommen die Basketball- und dann die Hockey-Trikots, bevor es dann im Winter wieder weitergeht mit den Baseball-Jerseys. Da kannst du nicht mal so eben zwischenschieben. Ich hätte gerne mal ein Viertelpfund Baseball-Jerseys. Ja, nee, ich habe jetzt leider gerade nur Football in der Maschine. Aber unabhängig davon gehen die Spiele natürlich weiter. Anders als noch in dem Trainingslager ist das Thema Uniform jetzt nicht mehr der ganz große Aufreger oder Anlass für Diskussionen in den jeweiligen Lockerrooms. Es ist ja, wie es ist. Was sollen die Spieler auch machen? Und generell ist man im Profi-Baseball derzeit ja geradezu im Änderungsmodus. Letzte Saison, Regeländerung, das hat ja überraschend reibungslos und lautlos geklappt. Da zeigten sich die Spieler doch ungewohnt anpassungsfähig. Aber das liegt natürlich auch an der Sache selbst. Am Regelwerk kann ein einzelner Spieler unmittelbar wenig ändern. Aber bei Look Good, Feel Good, Play Good, bei seiner Uniform, da ist man so gar nicht gewillt, das klaglos hinzunehmen. Denn schließlich will jeder gut aussehen. Und die Spieler, ja, die fragen sich natürlich: Was kann ich tun? Ich trage das Ding. Was kann ich in meinem einzelnen Fall tun? Die können sich den ganzen Tag oder vom ganzen Körper mit Deo einreiben, damit man diese Schweißflecken nicht sieht. Ich weiß, bekloppte Idee. Das Einfachste wäre es natürlich, einfach die alten Uniformen zu nehmen, soweit die noch bei den jeweiligen Equipment-Managern der einzelnen Teams vorhanden sind. Das haben Teams sogar schon vereinzelt versucht, aber das fand die Liga natürlich nicht so witzig. Theoretisch wäre es für die Major League natürlich ein leichtes, die Situation für inakzeptabel zu erklären und Änderungen anzuordnen. Aber hört mal hin, das Geräusch. Katsching. Das ist ein ganz heikler Tanz. Und zum Tanzen gehören genau zwei, die Liga und Nike als Partner. Und dieser Tanz unterscheidet sich ganz wesentlich vom Samstagabend-Tanz Under the Sea Enchantment, an der Hill Valley High School. Ne, ihr erinnert euch, mir war, als wäre es gestern, 2.11.1955. Da stand ja schon eine Menge auf dem Spiel, als sich George McFly und Lorraine Baines McFly auf die Tanzfläche begaben. Nicht weniger als die Zukunft von Marty McFly. Ja, und der Tanzpartner Nike, der ist ähnlich entscheidend für die Zukunft seines Gegenüber. Denn der hat mehr als eine Milliarde Dollar in diese Beziehung eingebracht, nämlich die Sponsorensumme. Ja, und da muss man es dann gegebenenfalls zähneknirschend hinnehmen, dass der jüngste Sprössling dieser Beziehung ein Sorgenkind ist. Ja, Bilder kann ich, ne? Also die aktuellen Uniformen, um mal wieder von der Beziehungstanzfläche runterzukommen. Aber ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So richtig, so wirklich haben weder die Liga noch ihr offizieller Uniformausstatter bisher Verantwortung übernommen. Die zeigen eher, ich sag mal, undefiniert in die Gegend oder zaghaft auf den jeweils anderen. In einer Erklärung lobte die Major League Baseball die Erfahrung von Nike bei der Einführung von Innovation und Designverbesserung und den umfangreichen mehrjährigen Prozess bei der Entwicklung für die Uniform 2024. Räumte aber gleichzeitig ein, dass es Probleme geben würde, die Nike lösen muss. Nike hat die Größe der Buchstaben und den Stoff für diese Trikots ausgewählt, sagte die Liga. Fanatics hat seinerseits großartige Arbeit geleistet und alles nach den genauen Spezifikationen von Nike hergestellt. Als Teil dieses bedeutenden Übergangs wird Nike weiterhin notwendige Anpassungen an bestimmten Elementen der neuen Trikots untersuchen, um die Bedürfnisse der Clubs, der Teams und Spieler zu erfüllen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ne? All das, was da gerade angesprochen wird, Größe, Schriftart, statt aufgenäht jetzt aufgepresst, das hat Nike nicht alles alleine in irgendeiner Dunkelkammer entschieden und der Liga dann im Rahmen einer Rudi Carell am laufenden Bandshow mit dem Song »Lass dich überraschen« erst, als alles fertig war, präsentiert. Die haben sich doch vorher haarklein abgestimmt. Wem wollen die denn hier eigentlich verkohlen, sag mal? Solche sanften und möglicherweise innerlich nicht ganz akkuraten Sticheleien sind auch schon das Äußerste, was die Liga unternommen hat, um die Schuld auf Nike zu schieben. Während sie selbst natürlich überhaupt keine Schuld auf sich nimmt, haben wir ja gerade gehört. Die Erklärung von Nike am vorletzten Dienstag war auch erst die zweite, seit sich die Spieler in diesem Frühjahr über die Passform und das Design der Uniform beschwert haben. Und das erste Mal, dass das Unternehmen etwas über die Notwendigkeit von Änderungen am Produkt gesagt hat. In seiner Erklärung vom 22. Februar sagte Nike, wir werden weiterhin mit der Major League Baseball, den Spielern und unseren Produktionspartnern zusammenarbeiten, um die Spieleruniform zu verbessern. Ja, hat ja keine Zeit gesagt, ne? Also kann auch sein, dass das 2025 erst soweit ist. Während zahlreiche Spieler Anfang des Monats gegenüber The Athletic erklärten, dass ihre Beschwerden in diesem Frühjahr anscheinend keine Auswirkungen hatten, sagte Nike vorletzten Dienstag, dass es mit dem Equipment-Manager der Teams zusammenarbeiten würde und Passformanpassungen für die kleine Anzahl von Spielern, die Änderungen benötigen würden, vorgenommen habe. Aha. Major League Baseball Spielergewerkschaft Director Tony Clark sagte dem Wall Street Journal im Frühjahr, dass die Uniformfragen eine Dynamik der Liga und Nike seien. Und er erklärte weiterhin, wir haben mit allen Parteien gesprochen und arbeiten weiterhin mit Fanatics zusammen, um Lösungen zu finden. Das ist aber enttäuschend, dass die Uniform während der laufenden Saison weiterhin ein Diskussionsthema unter Spielern und Fans sind. Gut, das ist jetzt ähnlich wie die Adidas-Geschichte, wo sich Leute zu dem Thema inhaltlich äußerten, die nicht wirklich wissen, wovon sie sprechen. die gehen ja nicht Monate vor Spielbeginn in das Trainingslager, sondern Wochen. Dass da jetzt keine grundlegenden Änderungen mehr erfolgen, habe ich ja in der Folge vor 3 Wochen und eben ja auch schon mal erklärt. Während sich die Trikots in dieser Saison drastisch verändert haben, tja, hat sich am Herstellungsprozess eigentlich wenig bis gar nichts verändert. Es sind immer noch die gleichen Parteien beteiligt. Major League Baseball, Nike, Fanatics. Ich wiederhole nochmal von vor drei Wochen. Fanatics übernahm 2017 den vorherigen Trikothersteller der Liga, Majestic Athletics, und stellt seitdem die Trikots her. In derselben Fabrik in Easton, Pennsylvania wie Majestic. Und jetzt eben, nachdem Nike da mit ist, im Auftrag für Nike. Denn Nike begann seinen 10-Jahres-Vertrag mit Major League Baseball im Jahr 2020 und hat bis zu diesem Jahr fast nichts an den Trikots geändert. Und jetzt, ja, jetzt ist da der Swoosh auf der Vorderseite des Trikots. Ansonsten entsprechen die weitestgehend oder in fast allen Details der Vorlage vom Majestic. Tja, bis zu diesem Jahr, wie gesagt. Dann kam in die Trainingslager die neuen Trikots, das sogenannte Vapor Premier. Nike behauptet, es sei atmungsaktiver, leichter, feuchtigkeitsableitend, ist ja kein Rain Gear. Nike erklärte, sie hätten das leistungsstärkste Trikot in der Geschichte der Major League Baseball entwickelt. Mhm. Die Spieler wussten jetzt nicht, dass man da in Handel eingegangen ist, dass sie für ein Material, das laut Nike die Feuchtigkeit an die Außenseite des Trikots leitet, sodass sie 28% schneller trocknen, dass man dafür jetzt jede Menge Schweißflecken in Kauf nehmen muss. Also feuchtigkeitsableitend deine Mutter. Wenn ihr das im Hintergrund klopfen hört, mein Nachbar hat immer noch frei und versucht sich gerade wieder als Handwerker. Immerhin nicht abends um 9:30, so wie neulich. Was sagt Yankees Starter Marcus Stroman, Pitcher? Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass es sich schwerer anfühlt oder so, aber ich war schon klatschnass und durchgeschwitzt, bevor ich überhaupt das erste Mal auf den Pitching Mount getreten bin, sagt er. Das sieht einfach alles nasser aus. Ich habe eher den Eindruck, das Trikot hält das Wasser, also den Schweiß, zurück, als dass es ihn abtransportiert. Und Probleme wie diese Schweißflecken sind ja nicht nur eine Frage des Geschmacks. Deswegen hat man ja vor vielen Jahren und Jahrzehnten auf dieses neue Material umgestellt. Anfangs Lycra, jetzt Dryfit und wie sie sie alle nennen. Damit der Bewegungsablauf, wenn so ein Kleidungsstück nass geschwitzt ist, eben nicht eingeschränkt wird. Und das ist für einen Pitcher ja nun ganz entscheidend. Aber man wähnte sich da ja eigentlich auf der ganz richtigen Seite bei Major League Baseball, bei Nike. Die haben die Trikots ja das erste Mal beim All-Star-Game vorgestellt. Und da war das auch schon nichts Individualisiertes. Das waren generische Trikots. Da brach man das erste Mal mit einer jahrzehntelangen Tradition. Dass die Spielernamen schwieriger zu lesen sind, ja gut. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Marke steht hier im Vordergrund. Das geht gar nicht mehr so um die Trikots selber, sondern der Swoosh auf der Vorderseite. Guck mal hier, wir Nike. Was auf der anderen Seite natürlich auch verständlich ist, wenn du dafür eine Milliarde auf den Tisch legst. Marketing am lebenden Objekt, also take it or leave it. Die Kragen der neuen Trikots sind schmaler. Das MLB-Logo ist hinten nicht mehr, das passt da einfach nicht mehr hin. Anstatt jetzt eine kleinere Version zu verwenden oder es an anderer Stelle anzubringen, liegt das Ding einfach unterm Kragen. Und damit das alles dann wieder in der Relation passt, hat man, wie gesagt, Buchstaben und Zahlen verkleinert. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, ein Team, nämlich die Kansas City Royals, die wollten den alten Schriftzug in voller Größe und trugen dementsprechend ihre alten Uniformen im Frühjahrstraining. Aber vor Beginn der regulären Saison wurden die Royals nochmal ganz ausdrücklich von der Liga angewiesen, die neuen Trikots mit dem kleineren Schriftzug zu verwenden, damit es bei allen Teams einheitlich aussieht. Nike lehnte übrigens eine Stellungnahme zu dieser Entscheidung ab. Joe Buck, kennt ihr vom Football, der sitzt da mal mit Joe Aikman. Joe Bucks Vater, Baseball-Legende, Kommentator-Legende und auch Joe Buck selber hat von 96 bis 2021 für Fox als Baseball-Kommentator in den diversen Stadien gesessen. Und der sagt, die Präsentation, große Zahl, großer Name, das ist ja ein Teil der Selbstvermarktung dieser Spieler. Baseball ist immer noch der große Familien-Game Day in den USA. Ein Vater oder auch eine Mutter, die möchte den Spieler erkennen und ihrem Kind sofort sagen können, wer dieser Spieler ist. Jeder im Stadion will das oder zu Hause vom Fernseher möchte das. Also ob dann dieser gewählte Weg mit dem Verkleinern so hilfreich ist, ich glaube ja eher nicht. Ja, kleinere Buchstaben machen theoretisch ein Kleidungsstück, das auf Spitzenleistung ausgerichtet ist, etwas leichter. Aber so sehr Major League Baseball auch beteuert, dass den Spielern das neue Material gefiel, als sie es beim All-Star Game im Juli letztes Jahr trugen, so wenig ist man sich einig, dass eine Änderung dann auch wirklich nötig war. Und es ist ja auch das eine, ob ich, ja gut, jetzt für das eine Spiel kann ich mit leben, All-Star Game, ich bin sowieso gechillt, es geht ja um relativ wenig, als wenn ich das Ding jetzt, wie gesagt, 162 Mal in der Saison tragen muss. Wie gesagt, die Spieler äußerten sich, ich habe nicht das Gefühl, dass es schlechter ist, aber sagte, die angekündigten Verbesserungen, wenn man die so hört, denkt man ja, das Ding muss um 1000% besser sein. Das ist es definitiv nicht. Und es ist ja nicht so, dass diese Änderungen aufgrund von Wehklagen der Spieler erfolgt sind. Das hat ja keiner gesagt, dass er damit Probleme hätte. Insofern sind die Spieler auch so ein bisschen ratlos. Warum hat man diese Änderung denn so gemacht? Die haben gesagt, es liege an der Leistung. Aber ich als derjenige, also der Spieler, der dieses Jersey trägt, ich kann dir nicht erklären oder ich kann nicht erkennen, wo da ein Leistungsunterschied gegenüber der Uniform vom letzten Jahr sein soll. Bei der Entwicklung des ersten vollständig von Nike hergestellten Major League Baseball Trikots legte man den Schwerpunkt auf die Standardisierung der Verzierung und der Verringerung des Gewichts, um so eine Steifigkeit der Trikots zu vermeiden. Deshalb nicht mehr so viel aufgenäht, aufgestickt, sondern eher Heißpresse drauf gedruckt sozusagen. Die Ziffern sind kleiner, die sind perforiert, spart auch wieder Gewicht. Die Namen sind jetzt 2,5 Zoll, das sind um bei 6,35 cm groß, haben alle einen einheitlichen Bogen. Früher stand der Name da, Herrgott, gerade drauf. Jetzt ist das so ein Viertelkreis. Die Ärmelabschlüsse hat man geändert. Die Aufnäher, wie gesagt, ja, gibt es nicht mehr, sind nicht mehr aufgenäht. Und bei einigen Teams, ja, da hat man gleich ganz dekorative Verzierungen gestrichen. Die Phillies, die haben ihre Wortmarke, die so kettengestickt war, abgeschafft. Die Cardinals wiederum haben sie beibehalten. Nike hat auch die Gürtelschlaufen vereinheitlicht, was das Ende der schmalen Schlaufen der Tigers und der marineblauen und roten Konturen an den Uniformen der Atlanta Braves bedeutet. Also zumindest bei den Auswärtsuniformen. Ja, das sind kleine Details, aber für so eine, wie drücke ich es aus, für eine so traditionsbewusste Sportart, für traditionsbewusste Teams wie die Baseballer, ist das ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Beispielsweise Detroit. Also für die bedeutete die durchgehende historische Uniformlinie eine ganze Menge. Das fing an mit Ty Cobb, der hat angefangen Baseball zu spielen 1905, geht weiter bei Al Kaline Mitte der 50er bis hin zu Miguel Cabrera, der hat die ersten zwei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts, dieses Jahrtausends für die Tigers gespielt. Alle sahen sie gleich aus. Die Braves, wie gesagt, das einzige Team, das verzierte, stilisierte Gürtelschlaufen nutzte. Und das Größen wie Hank Aaron, Greg Maddux, Freddie Freeman, alle haben das getragen. Und wie gesagt, von unserem Freund auf Hawaii, Thomas Magnum, fange ich jetzt gar nicht erst an. Tja, und wenn du dir dann Vorher-Nachher-Fotos anguckst, sagt er, das ist doch so, sagt er, warum? Nehmen wir an, ein Künstler stellt was her, der verwendet viel Aufwand, viel Liebe zum Detail, es ist handgemacht, ein gutes Qualitätsprodukt. Ja, das gleiche Ding, aber in großem Stil hergestellt, ja, dann gibt es runde Ecken sozusagen, man versucht überall zu sparen. Wir brauchen dies Detail nicht, wir brauchen jenes Detail nicht. Wir brauchen nur dieses eigentliche Produkt. Ja, das ist jetzt nicht mehr genau das, es ist ähnlich, aber es funktioniert und wir können es für den gleichen Preis verkaufen. Dabei aber in Massenproduktion herstellen. Das heißt, Kaching ist für uns deutlich größer. Vorher war es Majestic, ein verhältnismäßig kleineres Unternehmen. Die hatten hauptsächlich Baseball am Start. Ja, und jetzt hat man den weltweiten Marktführer, ein weltweites Unternehmen, Milliarden und Abermilliarden von Dollar wert. Und ja, die müssen natürlich immer gewinnorientiert unterwegs sein. Da muss immer irgendjemandem Rechenschaft ablegen, wenn es um Profit geht. Und sie müssen alles möglichst profitabel machen. Ich sag mal so, ohne jetzt alle Details zu kennen, habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung, wo da was, warum schiefgelaufen ist. Und ich bin in der Hinsicht ja nun wirklich nur Amateur. Wie kann das dann erfahrenen Profis passieren? Hat da wirklich nur der schnöde Mammon durchregiert? Naja, die Story ist möglicherweise noch nicht zu Ende erzählt, denn einige Teams haben immer noch nicht alle ihre Trikots für 2024 erhalten. Beispielsweise den Twins. Denen fehlen die Hosen für ihre cremefarbenen Twin Cities Uniformen. Die Mariners, die trugen Ende März noch weiße Heimtrikots, weil ihre cremefarbenen Uniformen noch nicht eingetroffen sind. Die Cardinals, die trugen am Sonntag graue Trikots, weil keines ihrer Ersatztrikots vom Samstag, Elfenbeinfarben für die Heimspiele und dieses, ich sag mal, Babyblau für die Auswärtsspiele, eingetroffen war. Deshalb grau. Die regionale St. Louis Post-Dispatch-Zeitung berichtete sogar, dass die Cardinals aufgrund von kommunizierten Produktionsverzögerungen nicht damit rechnet, dass sie diese Trikots wirklich bis Juni bekommen, bis zum All-Star-Break. Fanatics? Aha. Die bestreiten, dass die Produktion hinter dem Zeitplan liegt. Ein Fanatics-Sprecher sagte, dass den Clubs im Dezember mehrere Zeitfenster für den Versand genannt wurden und sie gebeten wurden, ihren Bedarf an Uniformen nach bestimmten Daten zu priorisieren, die von Mitte März bis Mitte Mai reichen. Ich bin ja nun, wie gesagt, kein Fachmann, aber das verstehe ich den ganzen Tag nicht. Die fangen doch alle in der gleichen Woche an, wenn auch nicht am selben Tag. Warum ist da ein Fenster von Mitte März bis Mitte Mai? Und was geht es da zu priorisieren? Naja, wie gesagt, wie äußert Fanatics sich weiter? Die unterschiedlichen Lieferteams sind beabsichtigt, man versucht es mir jetzt zu erklären, da jeder Spieler während des Frühjahrstrainings Teil seiner Uniform anpassen lässt. Sobald die Maße genommen und an die Einrichtung zurückgeschickt wurden, also an die Fabrik, gibt es unterschiedliche Vorlaufzeiten für die Herstellung der Trikots und Hosen, die sich darauf auswirken, wie die Teams ihre Uniformlierungen bekommen. Das sei der normale Prozess in jeder Saison. Ihr erinnert euch an die Folge von 3 Wochen. Das passt doch so gar nicht zu dem, was zum Beispiel die Pitcher gesagt haben mit ihren Steghosen. Es gibt jetzt 4 Normgrößen, passt und passt nicht, wie früher, Stoff, sei nicht doof, geht zu Stoff. Die Spieler klagen doch ganz ausdrücklich über die fehlende individuelle Anpassung. Die sabbeln doch dumm Tüch. Die Trikots sind, nein, andersrum. Die Trikots, die in den ersten Lieferfenstern zwischen dem 18. März und 1. April priorisiert wurden, sind bereits pünktlich oder frühzeitig geliefert worden. No shit, Sherlock, deswegen haben die ja auch schon gemeckert. Die verbleibenden Trikots, die den Teams in den letzten priorisierten Versandfenstern zwischen jetzt und Mitte Mai, was ist denn da priorisiert Mitte Mai? Da ist ein Drittel der Saison gegessen, werden voraussichtlich vorzeitig bis zum 23. April geliefert werden. Also, die spielen doch alle das Blame Game. Keiner will es gewesen sein. Ein Major League Baseball-Sprecher bestätigte, dass sich die Auslieferung einiger Trikotsorten in den letzten Jahren um einige Wochen in die reguläre Saison hinein verlängert hat, da die Produktion erst beginnt, wenn die Spieler im Frühjahr ausgestattet sind. Wie gesagt, das passt nicht zueinander, was da erzählt wird. Ich habe es eben gesagt. Man hätte sich mit den Equipment Managern zusammengetan und die wenigen Spieler, die eine Individualisierung bräuchten, das hätte man inzwischen gemacht. Und dann erzählt Major League Baseball, ja, nee, also die fangen ja erst mit der Produktion an, wenn die das alle mal angehabt haben. Hä? Da weißt du auch links nicht, was rechts liegen lässt. Naja, also wie gesagt, das ist alles Blame Game. Keiner will es gewesen sein. Und abgesehen von den Produktionsplänen und den Kosten haben die Liga und Nike die neuen Uniformen bis jetzt erstmal stur verteidigt, ohne sich zu wesentlichen Änderungen zu verpflichten. Wie gesagt, wie auch. Das ist ja nicht mal eben Lichtschalter um und jetzt machen wir was anderes. Und auch der Commissioner Rob Manfred, der hat sich da ja im Frühjahrstraining schon aus dem Fenster gelehnt. Er sagt: Ich denke, nachdem die Leute sich ein wenig getragen haben, werden die neuen Uniformen sehr beliebt werden oder sein. Bis jetzt ist das noch nicht geschehen, aber es scheint immer noch die gemeinsame Strategie von Major League Baseball und Nike-Fanatics zu sein. Abwarten, die Leute gewöhnen sich dran. Wir erklären bis dahin, dass wir begrenzte Änderungen prüfen werden. Und am Ende passiert doch nichts. Ihr erinnert euch vielleicht an das Intro meiner Trikotfolge vor 3 Wochen. Da sagte ich, dass Spieler und Fans im Baseball sich mit Änderungen schon mal schwer tun. Tja, und ich würde mal sagen, Major League Baseball, Nike, die haben beide unterschätzt. Die haben nicht erkannt, dass die Teamuniform der Fans und Spieler, das ist für die geradezu ein Heiligtum. Und deswegen ist da wegen relativ wenig relativ viel unterwegs. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich glaube, wie gesagt, einige warten immer noch auf Uniformen. Wir haben noch nicht das Letzte zu dem Thema gehört. Ich bleibe dran. Für heute war es das erstmal. Denn wie gesagt, diese Woche, genauer gesagt morgen am Mittwoch, nochmal ein NFL-Team-Special mit Carsten. Und da sieht mich der Schreibtisch diese Woche erstmal nicht mehr. Dementsprechend weiß ich auch noch nicht, was ich für nächste Woche als Thema in die Waschtrommel schmeiße. Aber unabhängig davon gilt, ihr kennt das weiterhin, wenn euer Telefon nicht klingelt, bin ich das. Fertig.